SWR 2 Leben.
Steuerschummelei. Was ist möglich und wann ist der Bogen überspannt?
Internetseite des IWW, Institut für Wissen in der Wirtschaft.
Steuerschummelei kostet Porsche 40 Millionen Euro.
Wochenzeitung Die Zeit vom 21. Juli 2021.
Trick. Versuchen Sie doch einmal eine Campingkur.
Franz Konz. 1000 ganz legale Steuertricks. Der Ratgeber für alle Steuerzahler. Ausgabe 2019.
Wenn Sie es geschickt anstellen, können Sie auf Staatskosten mit Ihrem Reisemobil in Kur fahren und sich statt in einem sterilen Sanatorium auf dem benachbarten Campingplatz einmieten. Das Zauberwort ist ambulante Kur. Bei einer ambulanten Kur werden Sie nicht in ein Sanatorium oder eine Kurklinik eingeliefert, sondern erhalten nur die entsprechenden Anwendungen. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung im Wohnwagen und da Sie ihn ja schließlich zum Kurort bringen mussten.
Willkommen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der verlotterten Steuermoral oder vielleicht im Land der systematischen Verwirrung, der Ausnahmen und Sonderregelungen?
Also es gibt schon eine gewisse Regelungswut, finde ich.
Beatrice Leisering-Bensch, Steuerberaterin. Partnerin in der Berliner Steuerberatungskanzlei Butenschön und Partner.
Die gar nicht mal direkt vom Gesetzgeber ausgeht, sondern tatsächlich durch eine unfassbare Anzahl von Schreiben der Verwaltung, also vom Bundesministerium für Finanzen, wo im Detail halt Sachen gefordert und festgelegt werden, die ein gemeiner Steuerbürger, sage ich mal, irgendwie schon gar nicht mehr in der Lage ist zu leisten.
Deutschland ist wohl das Land mit dem kompliziertesten Steuerrecht weltweit. Also es gibt wohl in Amsterdam so eine Steuerrechtsbibliothek und die deutschsprachige Steuerrechtsliteratur nimmt den größten Regalraum ein. Ja, von Kommentaren und Gesetzen und Verordnungen und Auslegungsvorschriften und Urteilen und so weiter.
Boris Raming, ehemaliger Finanzbeamter, heute selbstständiger Finanzberater.
Es ist natürlich so, dass unser System jemanden bevorzugt, der sich informiert und sich's holt.
Wir sind tatsächlich verpflichtet, alles, was im Bundessteuerblatt veröffentlicht wird, innerhalb von kurzer Zeit zur Kenntnis zu nehmen und dann natürlich auch in unserer praktischen Arbeit umzusetzen und unsere Mandanten dahingehend halt auch zu informieren und zu beraten.
Das Bundessteuerblatt wird vom Bundesministerium der Finanzen herausgegeben. Es erscheint seit 1951 in zwangloser Folge, derzeit ein- bis zweimal im Monat.
Es ist schon eine richtige Zeitschrift und seitenweise Urteile. Und tatsächlich ist es so, dass man das als Einzelkämpfer eigentlich kaum bewerkstelligen kann. Man muss sich da thematisch auch schon innerhalb einer Kanzlei dann ein bisschen aufteilen, wer sich um welche Rechtsgebiete kümmert.
Kaum jemand redet gern darüber. Über Steuern, über die großen und kleinen Tricks, über die Moral. Obwohl es doch so viele betrifft. Um nicht zu sagen, fast jeden, der legal arbeitet und dafür Lohn oder Gehalt erhält. Von denen, die unangemeldet einer Arbeit nachgehen, wollen wir erst gar nicht reden.
Von den 83 Millionen Deutschen zahlen laut Statistischem Bundesamt ungefähr 46 Millionen Menschen Lohn- und Einkommenssteuern. Es gibt etwa 100.000 Steuerberater. Dem stehen, nach sehr schwankenden Angaben, fast die gleiche Anzahl Mitarbeiter in den Finanzverwaltungen gegenüber.
Sie sind besonders verschwiegen, die Staatsdiener.
Paragraph 30 der Abgabenordnung. Amtsträger haben das Steuergeheimnis zu wahren.
Natürlich. Doch gäbe es nicht manches zu besprechen und zu fragen, was dieses Geheimnis keineswegs berührt? Zum Beispiel, welche Ideen die Facharbeiter vor Ort hätten, um Steuerschummeleien zu vermindern. Ob sich jemand für diese Ideen interessieren würde? Und wie es mit ihren viel zitierten Ermessensspielräumen bei der Beurteilung steuerlicher Vorgänge steht.
Oh Gott.
Den Mitarbeitenden der Finanzverwaltungen scheinen derlei Fragen dann doch eher heikel zu sein. Wer weiß schließlich, wie der Arbeitgeber darauf reagieren würde.
Das ist manchmal in der Frage, wie detailliert in eine Prüfung eingestiegen wird oder wie kritisch man eben auch Details betrachtet, also zum Beispiel bei der Führung eines Fahrtenbuchs.
Platz 1 der Top 5 der Steuerschummeleien. Pendlerpauschale und Fahrtenbuch.
Thomas Eigenthaler, der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, im Gespräch mit dem Nachrichtensender NTV.
Das ist sozusagen das Steuerdelikt des kleinen Mannes.
Dass halt ein Prüfer mal feststellt, dass es einen Fehleintrag gegeben hat, also was tatsächlich nicht sein konnte, dass der Unternehmer zu dem Zeitpunkt an dem Ort war. Das kann natürlich eben einfach mal eine nachlässige Diskrepanz sein und es kann aber auch von einem anderen Beamten aufgegriffen werden als Fehleintrag mit Wissen und Wollen und der sieht das dann eben auch gleich mit einer gewissen kriminellen Energie.
Solcherlei Fragen mag niemand öffentlich besprechen. Weder aus der Berliner noch aus der Brandenburger Finanzbehörde.
Wir bitten um Verständnis, dass wir weder über unsere Kenntnisse über Steuervermeidung, Steuerbetrug oder auch nur kleinere Steuerverfehlungen, noch über unsere Methoden und Ideen zur Bekämpfung derselben öffentlich sprechen wollen. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass dies unsere eigene Arbeit behindern könnte.
Auch die Steuerzahlenden haben Gründe für ihre Zurückhaltung.
Warum wir nicht über Steuern reden? Weil es ist so wie über den Regen reden. Also es gibt sie und es ist jetzt nicht irgendwie ein interessantes. Fragst du auch, ob wir über Steuertricks reden oder so?
Victoria, die in Wahrheit anders heißt, stellt zwei Bedingungen für ein Gespräch. Ihre Stimme soll genauso wenig erkannt werden wie ihr Name. Nicht unbedingt, weil sie viel zu verbergen hätte, aber Geld und Steuern sind eben ein heikles Thema in Deutschland.
Nee, also ich glaube, bei uns sind wir alle mehr oder weniger dem auch ausgeliefert. Du kannst als kleiner Arbeitnehmer nicht groß tricksen. Mir würde jetzt nicht auf Anhieb einfallen, wie.
Als Steuerschummelei würde ich mal das fassen, was vielleicht der Mensch gemeinhin mal als einen untergeschummelten Beleg oder ähnliches betrachtet, wo es halt wahrscheinlich doch betragsmäßig auch um kleinere Sachen geht und was vermutlich dann auch nicht ganz der Rede wert ist, wenn Schulmaterial vielleicht mal in den Büroausgaben reinrutscht oder ähnliches, was vielleicht als Schummelei etwas harmlos ausgelegt wird.
Ob das Fachliteratur ist? Ja, soweit könnte mir einfallen, dass das Fachliteratur ist. Das würde ich gar nicht von der Hand weisen.
Top 5 der Steuerschummeleien, Platz 2. Belege für Fachliteratur.
Was weiß ich, es hätte dann mit meiner Arbeit zu tun und wäre aber Belletristik. Ein Roman über das Fachgebiet, wo ich ja tatsächlich auch Erkenntnisse draus gewinnen kann, selbst wenn die romanhaft verarbeitet sind. Das können die ja dann wegstreichen, wenn sie finden, das ist keine Fachliteratur. Da könnte ich auch mit denen argumentieren.
Steuerverkürzung und Steuerhinterziehung unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass man von Steuerhinterziehung spricht, wenn man halt auch mit Wissen und Wollen, also bei vollem Bewusstsein, Steuern hinterzieht. Und dafür, ich sag mal, fast eine Strategie halt auch entwickelt. Und das ist natürlich immer eben auch strafrechtlich relevant und da steckt dann auch eine kriminelle Energie hinter.
Die hinterzogene Summe aus krimineller Energie und kleinen Schummeleien lässt sich nur schätzen.
Für Deutschland schwanken diese Angaben je nach Quelle zwischen 80 und 125 Milliarden Euro pro Jahr. Zum Vergleich, der Bundeshaushalt für das Jahr 2021 betrug rund 550 Milliarden Euro.
Legt diese gewaltige Summe hinterzogener Steuern nicht den Schluss nahe, der nach der Entdeckung prominenter Steuersünder immer wieder an Stammtischen und in Medien diskutiert wird?
Steuerhinterziehung ist ein Volkssport. Egal ob arm oder reich, jeder sieht zu, was er machen kann.
Aus meiner Sicht ist es nicht so, dass Steuerhinterziehung von vielen als Art Kavaliersdelikt gesehen wird, sondern dass es ein ganz anderes Problem gibt, weil viele gar nicht mehr in der Lage sind, halt 100% auch die Vorschriften und Auflagen zu erfüllen, die der Gesetzgeber oder insbesondere die Verwaltung sich so vorstellt und dadurch manchmal der Eindruck entsteht, dass man was vielleicht auch mal mit Bewusstsein gemacht hat, was aber eigentlich im besten Wissen und Gewissen erfolgte.
Na, wenn es draufsteht, wären es wohl auch Büroartikel gewesen sein, sag ich mal. Also ob ich konkret darum bitte, dass da ein Büroartikel draufstehen soll.
Top 5 der Steuerschummeleien, Platz 3, das Arbeitszimmer.
Sie meinen ja, wenn Sie sagen Schummelei im Sinne von, das ist sowas Niedliches, nicht weiter der Rede wert, ist nicht besonders schlimm, wenn man das tut.
Thomas Rixen ist Professor an der Freien Universität Berlin. Mit Steuern befasst er sich im Rahmen seines Forschungsgebietes internationale und vergleichende Ökonomie.
Eine offensichtliche Antwort ist, dass viele Leute versuchen, ihre Steuern zu optimieren und so wenig Steuern wie möglich zu bezahlen. Und das ist ja aus einer individuellen Perspektive auch rational nachvollziehbar.
Cleverness ist das nicht. Vielleicht einfach eine Art von, vielleicht auch so einem kleinen Aufbegehren.
Als Individuum verstehe ich zwar vielleicht, dass meine Steuern öffentliche Güter finanzieren und dass ich auch letzten Endes Nutzer dieser öffentlichen Güter bin, aber gleichzeitig sind es eben öffentliche Güter. Und mein individueller Beitrag macht noch keinen so einen großen Unterschied dazu, ob es diese Güter geben wird oder nicht.
Wenn man schon das Gefühl hat, dass die Steuersätze zu hoch sind oder für einen persönlich zu hoch sind, das haben wir übrigens meistens, ich die Erfahrung gemacht, die gar nicht so hohe Steuersätze haben.
Selbst wenn ich diesen Zusammenhang erkenne, mit meinen Steuern wird auch was finanziert, wovon ich einen Nutzen habe, kann ich immer noch hoffen, dass ich den Nutzen auch haben kann, wenn ich ein bisschen weniger bezahle. Ja? Und deshalb ist es weit verbreitet und was weit verbreitet ist und wir alle machen, das nennt man halt gerne bei einem niedlichen Namen.
Ich habe tatsächlich einen Kunden, die also wirklich im Bereich von Reichensteuer liegen. Aber dieses Gefühl von, die Steuer ist übergriffig oder ist zu hoch, das ist gar nicht mal unbedingt von den Einkommenshöhen und den tatsächlichen Steuerzahlungen abhängig, habe ich den Eindruck.
Man weiß, dass es nicht korrekt ist, aber es machen alle und so in diesem Sinne hilft es uns allen, uns besser zu fühlen. Das wäre vielleicht mal die eine Antwort. Eine andere, die ich als Politökonom eigentlich noch interessanter finde, ist, glaube ich, eine sehr tiefgehende Vorstellung davon, dass wir glauben, wir hätten einen Anspruch auf unser Vorsteuereinkommen.
Ich merke es aber zum Beispiel als Arbeitgeber auch immer wieder, wenn wir über Lohnerhöhungen sprechen, dass die Arbeitnehmer fragen, und was kommt denn jetzt dabei raus? Das ist ja auch so ein Enttäuschungseffekt, wenn man sagt, du machst eine Gehaltserhöhung, 10% und am Ende sagt er, von den 10% sind 4% netto bei mir angekommen.
Die Vorstellung ist die, wir verdienen unser Bruttoeinkommen. Und dann kommt dieser Staat und nimmt mir das weg. Ohne dass es ausgesprochen wird, steht dahinter eine Vorstellung von, der Staat ist wie so ein Parasit, der mir etwas nimmt, was ich aber eigentlich schon verdiene. Das ist ja auch eine Rhetorik, die, es hat einen bestimmten politischen Einschlag, aber es ist, glaube ich, eine Rhetorik, die auch sehr weit verbreitet ist und die auch viele Leute intuitiv so teilen.
Grundsätzlich ist meine Wahrnehmung, dass die allermeisten Steuerbürger auch steuerehrlich sind und auch durchaus willig sind, Steuern zu zahlen.
Nehmen es also vielleicht weniger Menschen in Deutschland mit der Steuer nicht so genau, als allgemein angenommen wird? Dient das Gerede vom Volkssport möglicherweise eher der eigenen Entlastung? Das von einigen SPD-Bundestagsabgeordneten betriebene Projekt steuermythen.de jedenfalls stellt den deutschen Steuerzahlern im November 2019 ein erfreuliches Zeugnis aus.
Steuerbetrug ist von gesellschaftlicher Akzeptanz weit entfernt. Die Forschungsstelle für empirische Sozialökonomik hat 1997, 1999, 2008 und 2014 Umfragen zur Steuermoral in Deutschland durchgeführt. Die letzten Zahlen von 2014 zeigen dabei einen deutlichen Trend. Hinterziehung wird zunehmend als unmoralisch gesehen. 82% der Befragten stimmen der Aussage zu, dass Steuerdelikte auch mit Verweis auf ungerechte Steuergesetze nicht zu rechtfertigen sind. 68% der Befragten geben zusätzlich an, sie würden auf keinen Fall Steuern hinterziehen. Dies ist ein Rekordhoch seit Beginn der Umfragen in den späten 90er Jahren.
Könnte es sein, dass die öffentliche Nennung und Bestrafung einiger Prominenter, die Namen sind hinreichend bekannt, ein wenig zur Verbesserung der allgemeinen Steuermoral beigetragen hat? Wie auch immer. Der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, jedenfalls ist weit davon entfernt, die aktuelle Lage zu beschönigen oder sich damit zufrieden zu geben. Als Aufkäufer der sogenannten Steuer-CDs, die zur Enttarnung vieler eher begüterter Steuerbetrüger führte, war ihm zumindest die Sympathie der Normalbürger sicher.
Wie soll man bei einer so aus den Fugen geratenen Steuermoral erwarten, dass die Ehrlichen oder zur Ehrlichkeit Gezwungenen die Steuern, die sie zu zahlen haben, für gerecht halten? Die einen werden schon straffällig, wenn sie in der Steuererklärung den Weg zur Arbeit wahrheitswidrig um 2 Kilometer verlängern. Die anderen drücken sich um Steuern, die sich auf eine 3-stellige Milliardenhöhe summieren, am Ende zulasten derer, die ihrer Steuerpflicht nachkommen, weil das, was ein funktionierender Staat kostet, von denen zu schultern ist, die beim Weglaufen übrig bleiben. Den letzten beißen die Hunde.
Welch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Das zumindest denkt die eine oder der andere, wenn die Steuerzahlung fällig ist. Politiker, Lobbyisten und Ökonomen animiert es zu immer neuen Vorschlägen, die Abhilfe schaffen sollen.
Also so Bierdeckelsteuer war das Stichwort, ne?
Eine Erfindung des heutigen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz aus dem Jahr 2003.
Wo so Vorstellungen, insbesondere bei der CDU, aber auch bei der FDP, sehr stark vorherrschen waren, wir müssen das Steuersystem radikal vereinfachen.
Verständlich für jedermann sollte es sein. Auf einen Bierdeckel sollte die Steuererklärung passen. Und damit vielleicht auch bestens für den Stammtisch geeignet.
Vereinfacht gesagt, es gibt 3 Steuerstufen und keinerlei Ausnahmen.
Ich kann natürlich dazu sagen, ja, ich fände es gut. Es würde aber vermutlich auch für die meisten mehr Steuern bedeuten, weil man dann irgendwie bestimmte Dinge nicht mehr so rausrechnen kann.
Wobei ich nicht der Meinung bin, dass man das ganz so einfach regeln kann. Dafür ist unser System einfach wirklich viel zu komplex.
Ich glaube, das würde eher zu einem allgemeinen Aufschrei und zu einem Ungerechtigkeitsempfinden führen. Ich glaube, die deutsche Bevölkerung hätte ein erhebliches Problem damit, wenn ihnen jemand sagen würde, du bist in einer der 3 Felder und das ist Ende der Diskussion.
Der Vorschlag von Friedrich Merz löste heftige Debatten über gerechte Steuern aus. Ein zu heikles Thema sogar für seine Parteifreunde. Sein Vorschlag fand selbst unter ihnen keine Mehrheit.
Viele Jahre später bekannte der Politiker, dass ihm bei seinen Berechnungen ein Fehler unterlaufen sei. Welcher das war, teilte er leider nicht mit.
Also Vereinfachung ist durchaus auch ein Ziel, das man haben kann. Ja? Und je einfacher ein System ist, das hilft jedenfalls auch, dass es Akzeptanz findet in der Bevölkerung.
Angefangen damit, dass man für bestimmte Sachen höhere Freibeträge schafft und dass man halt auch zum Beispiel Reinvestitionen im unternehmerischen Bereich erleichtert oder ähnliches. Also es gibt schon einfach bestimmte Bereiche, wo man, glaube ich, viel dafür tun kann, dass es einfach etwas besser und verständlicher für den Unternehmer auch läuft und man eben nicht irgendwelchen sehr detaillierten Belegen hinterher rennt.
Ist es so etwas wie eine kleine Rache? Jeder Beleg, egal ob für Büroartikel, für das Briefporto oder für Fachliteratur, muss penibel sortiert und verbucht werden. Natürlich nervt das. Oder etwa nicht. Wenn man dann das Gefühl hat, sich für diese Gängelei wenigstens ein ganz klein wenig schadlos halten zu können.
Akzeptanz für Steuern ist was Positives, ja. Aber sagen wir, ist nicht alles, sondern was auch helfen kann, in die Einsicht, Steuern bezahlen zu wollen, ist, dass das System als gerecht angenommen wird. Auch das hilft dabei, dass wir bereit sind, unsere Steuern zu bezahlen. Und wir diskutieren da sehr viele Vorschläge zur Verbesserung des gegenwärtigen Systems, auch sehr konkrete Vorschläge. Aber vieles, so könnte man das vielleicht zusammenfassen, beschäftigt sich mit der Durchsetzung des Steuerrechts. Ja, dass wir eine große Ungerechtigkeit darin sehen, dass eben zwar Gesetze bestehen, die man durchaus als gerecht empfinden kann, die aber nicht gleichmäßig durchgesetzt werden.
Da bin ich, glaube ich, wie das Männchen auf der Straße oder die Frau auf der Straße und denke, ja, tatsächlich, die Kleinen kriegen sie wegen 200 Euro, was weiß ich, ja.
Wenn ich bis vor den Bundesfinanzhof wegen einer Steuerstreitigkeit im Wert von 200 Euro getrieben werde, dann frage ich mich halt schon nach einer Verhältnismäßigkeit des ganzen Aufwandes der beteiligten Personen und.
Und die Betrüger im großen Maßstab, die lässt man, ja, da hängt ja auch irgendwie Wirtschaftskraft dran. Also das empfinde ich persönlich wirklich als ungerecht.
Wodurch empfinden wir, die Steuerzahler, etwas als gerecht oder ungerecht?
Gerechtigkeit ist keine objektive, messbare Größe. Was gerecht ist und was nicht, liegt im Auge des Betrachters, beziehungsweise an den Maßstäben, die er oder sie anlegt.
Das schreibt der Autor und Redakteur der Zeitschrift Politik und Zeitgeschehen, Johannes Piepenbrink. Und nicht nur er. Also suchen wir uns eigene Maßstäbe und vergleichen. Mit der Kollegin, die eine Wohnung gekauft hat, mit dem Nachbarn, der schon wieder ein neues Auto fährt, mit unserem Hausarzt, der viermal im Jahr in Urlaub fährt, und so weiter. Nur, leider kennen wir in der Regel weder deren Einkommen noch deren Steuerzahlungen.
Das gibt es in skandinavischen Ländern, dass öffentlich einsehbar ist, was Herr Rixen an Steuern gezahlt hat im letzten Jahr, und das befürworten wir. Wir glauben, dass wenn transparent wird, wie Steuerzahlungen sind, und daraus kann man dann natürlich auch leicht das Einkommen der entsprechenden Personen ableiten, dass dann sichtbar wird, naja, es ist eben nicht so, dass nur ich Steuern zahle und alle anderen nicht, was ja so eine gefühlte Rechtfertigung dafür ist. Wir haben eben über das Schummeln gesprochen, dass man vielleicht auch selber schummelt. Das ist der eine Punkt.
Ich weiß nicht, ob eine Transparenz dahingehend wirklich zu einem anderen Ergebnis oder einer höheren Akzeptanz führen würde. Ich glaube, wir tun uns in Deutschland etwas schwer mit diesen Fragen des Neides und der Missgunst, was man ja doch immer wieder auch mal mitbekommt, wo es dann auch anonyme Anzeigen ungerechtfertigterweise gegen gut verdienende Mitmenschen gibt und wo man sich wirklich fragt, was würde jetzt passieren, wenn das nun auch noch irgendwie alles transparent wäre. Also
Transparenz hilft halt gegen Legendenbildung.
Ich glaube halt, es passt, glaube ich, nicht so richtig zu uns in Deutschland, wenn man sowas transparent machen würde, was nicht heißt, dass es einen Grund dafür gibt, dass es jetzt wirklich intransparent ist.
Und der andere ist der, dass das letztlich natürlich auch transparent machen würde, wie groß eigentlich Einkommensunterschiede sind. Ja. Deswegen glaube ich, dass so gute Informationen darüber, wie viel verdienen eigentlich alle, wie viel zahlen sie Steuern, dass das einfach die Debatte rationaler machen könnte und damit auch ja, langfristig und Schritt für Schritt das Steuersystem gerechter machen könnte.